Radar und Echolot, drunter und drüber. Literarische Texte zu Gehör bringen. Achim Rix, der Hoxo-Komplott. Kapitel 9, die Bankraubfrage. Viel Verkehr mal wieder. Gut, dass das nicht seine Uhrzeit war. Allein schon die Vorstellung, sich regelmäßig durch den frühmorgendlichen Verkehr schieben lassen zu müssen. Furchtbar. Gelinde gesagt, von wegen Verkehrsfluss eher ein automobiler Stausee. Schon von Weitem sah er, dass Marlene bereits am Straßenrand stand und mit sichtbarer Unruhe in seine Richtung schaute. Er war aber nicht zu spät. Die Uhr neben dem Tacho ging 3 Minuten vor. Marlene war eben eine notorische Früheincheckerin, immer getrieben vom Einkalkulieren von Eventualitäten, die zwar nicht wahrscheinlich, aber eben möglich waren und die ihre Zeitkalkulation ebenso bestimmten wie die Akribie ihrer Vorbereitung insgesamt. Er hatte ihr eine Viertelstunde abhandeln können, mehr war nicht drin gewesen. Dennoch würden sie reichlich früh in Kiel sein. Er lenkte den Wagen auf die Spur der Bushaltestelle, hielt neben ihr, langte hinüber und öffnete die Tür. Er kannte keine Frau, die das Einsteigen in einen Wagen derartig geschmeidig elegant gestaltete, als eine geschlängelt fließende Bewegung, wie eine Tanzfigur, die sofort in eine präsente Position mündete, die mehr Sitzpose denn Sitzposition war, und das ganz unabhängig davon, ob sie Jeans oder, so wie jetzt, ein schwarzes Kostüm mit figurbetontem Bleistiftrock trug. Und sie enttäuschte ihn doch diesmal nicht. »Ciao, Marlene«, sagt er, »weißt du eigentlich, wie gern ich dich einsteigen sehe?« »Was soll das jetzt?« Stirnrunzelnd langte sie herüber, umfing ihn kurz mit einem Arm, legte ihre Wange an die seine, um diese beim sich zurückziehen wie angedeutet zu küssen. »Sieh zu, dass du hier wegkommst. Der Bus kommt gleich«, sagte sie. Er grinste sie an, immer noch seinen Arm auf ihrer Schulter oder doch mehr auf der Rückenlehne ihres Sitzes und wartete, bis sie sich angeschnallt hatte. »Nun fahr schon«, sagte sie ungeduldig und lächelte dann doch. Er grinste zufrieden, setzte den Blinker und fädelte sich in die freundlich überlassene Lücke ein. Es ging langsam, aber immerhin stetig voran. Die Baustelle auf dem Ring hatten sie letzte Woche beendet. A7 Richtung Flensburg-Kiel zeigte das blaue Hinweisschild. Here we go. Schöne Musik. Ihre Finger tippten den Takt auf ihrem Knie. Wer ist das? Ich dachte mir, dass dir das gefallen wird. Lars Danielsson, Tarantella, der Pianist des Leszek Modja. Eine Weile lauschten sie schweigend. Melodie und Wood zeigte das Display. Bassist und Piano im Thema vereint, in der Kommentierung des Themas wieder im Thema. Ein erstes ausformuliertes Statement des Basses, bejubelt umspielt vom Piano und wieder gemeinsam, das konzentrierte Dahingleiten auf schwingenden Melodiebögen, erneut und erneut. Auch der Verkehr floss nun dahin, als wäre er dem temperierten Beat des Stückes verpflichtet und nicht der Idee einer grünen Welle, ausgetüftelt von der städtischen Verkehrsleitführung. Er verließ den Ring, bog auf die A7 und beschleunigte den Wagen. Wenn es gut lief, und das würde es, würden sie reichlich eine Stunde vor dem Termin in Kiel sein. Marlene holt aus ihrer Tasche einen ihrer Spiralblöcke heraus, die sie beständig für Notizen, Konzeptskizzen und Memos benutzte, und blättert die Seiten vor und zurück. »Ich würde es gerne nochmal durchgehen«, sagte sie. »Warum begehst du keinen Bankraub?«, fragte er und freute sich schon auf ihre Reaktion. »Wie bitte? Wie kommst du denn jetzt darauf?« Ein kurzer Seitenblick zeigte ihm ein verblüfft fragendes Gesicht, gemischt mit dem Zweifel, ob er sie nicht mehr alle hätte. So wie er sie kannte, war sie erst einmal damit beschäftigt, hinter den Sinn der Frage zu kommen. »Nimm mal an«, sagte er. »Es wäre die perfekte Nummer. Niemand kommt körperlich zu Schaden und niemand kommt dir auf die Spur. Würdest du es tun?« Sie sah ihn an, dann auf die Fahrbahn vor ihnen, strich sich eine Strähne hinter das Ohr. »Warum willst du das wissen?« »Nimm die Frage doch einmal an.« »So ohne Risiko?« Genau, das weiß man aber ja doch nicht. Marlene, nimm einfach an, es wäre so. Würdest du es tun? Sie schüttelte den Kopf und es war ihm nicht klar, ob sie es auf die Frage bezog oder als Antwort meinte. »Ich weiß nicht«, sagte sie. Sie schwieg wieder, wechselte das übergeschlagene Bein. Ein weiterer Seitenblick zeigte ihm, dass sie immer noch nachzudenken schien. »Heißt es nicht, Bankrott ist ein Unternehmen von Dilettanten? Wahre Profis gründen eine Bank, dann wird das wohl eher was für mich.« »Recht«, sagte er, »jedenfalls dem Sinn nach in der Drei-Groschen-Oper. So etwas in die Richtung habe ich von dir erwartet«, sagte er und lächelte sie an. Marlene, die so sehr auf die gesellschaftliche Anerkennung von Leistung gepolt war, würde den perfekten Bankraub, der ihr genau diese Belohnung vorenthielt, allein deshalb nicht in Betracht ziehen. »Und du?«, fragte sie, »wie kommst du überhaupt darauf?« »Nein, ich würde es nicht tun. Jedenfalls nicht unter Umständen normaler Zurechnungsfähigkeit.« Er grinste, blickte in den Außenspiegel und dann zu ihr herüber. Sie hatte die Augenbrauen hochgezogen und sah ihn mit forschenden und einer Spur ärgerlichen Augen an. »Mensch, gut nach vorne!« Sie stützte sich mit beiden Händen am Armaturenbrett ab, als ob das im Fall eines Zusammenstoßes irgendetwas nützen würde. »Wo blieb denn...« Er bremste ab, um nicht in den Tanklaster vor ihnen zu fahren. Der Fahrer des Wagens auf der linken Spur hinter ihnen war wohl davon ausgegangen, sie sollten noch vor ihm einscheren und hatte abgebremst. Dabei wollte er ihn doch vorbeilassen. Nun, mach schon. Annahme trifft auf Annahme und nichts passt. Typische Kommunikation. Na also, geht doch. Er überholte den Tanklaster und ordnete sich vor diesem wieder ein. Gut, etwas zu dicht aufgefahren, okay. Aber richtig gefährlich war es jetzt nun auch nicht gewesen. »Ich denke, ich weiß jetzt, worauf du hinaus willst«, sagte sie. »Unter Umständen normaler Zurechnungsfähigkeit, hast du gesagt. Also geht es dir genau darum, um Gründe jenseits normaler Zurechnungsfähigkeit.« Sie hat es als Feststellung formuliert, nicht als Frage, und er unterließ es, ihr zuzustimmen. »Spannende Idee«, sagte sie. »Was wären Gründe, es doch zu tun? Was bringt einen dazu, etwas zu tun, was man, eingebettet in den sicheren Kontext der eigenen Normalität, nicht machen würde, ja, sich vielleicht nicht einmal vorstellen kann, es zu tun?« Sie schlug ein paar Seiten des Spiralblocks nach hinten und eine leere Seite auf, als wolle sie die folgenden Überlegungen mitschreiben. »Oder meinst du die Gründe, warum du es nicht tun würdest? Ich habe dich gefragt.« Sie schwieg, schaute vor sich auf das weiße Blatt, wiederholte ihre eine Strähne hinter das Ohr streichen Geste. Er folgte dem vor ihnen fahrenden LKW, der ansetzte, einen anderen zu überholen. Als er auch an diesem vorbeigezogen war und sich wieder auf der rechten Spur befand, sagte Marlene, »Ich sehe da drei Dimensionen zur Beurteilung. Persönlich, also psychologisch, moralisch und strafrechtlich. Strafrechtlich ist der Fall wahrscheinlich weitgehend eindeutig, irgendeine Form von Rechtsbruch. Moralisch, also eigentlich gesellschaftlich, ein weites Spektrum. Vom Gedanken Gerechtigkeit durch Umverteilung, also irgendwelche Fantasien à la Robin Hood, bis zum Schutz des Eigentums und so weiter. Und persönlich, da wird alles möglich sein. Von der Bereicherung aus Gier, aus Not, der Verwirklichung politischer Ideen, was weiß ich.« Sie strich sich die Strähne wieder hinter das Ohr, registrierte dann wohl die Geste, die häufig ihr Nachdenken begleitete und die sie sich nicht durchgehen lassen wollte, denn sie schüttelte ärgerlich den Kopf. »Du als Robin Hood, das scheidet für mich aus.« »Nehmen wir das Beispiel Bankraub für etwas, das ich über die Linie gehen nennen würde«, sagte er. »Der zu durchbrechende gesellschaftliche Firnis kann dabei fett oder dünn sein, der Akt selbstbewusst absichtsvoll oder eruptiv. Vielleicht ist es aber auch nur ein langsames, abnutzendes Durchscheuern.« Er nahm die linken Spuren in Richtung Kiel. »Denkst du an Benson oder an Kopf?« »Ich denke an die persönliche Dimension und die Frage, warum geht jemand über die Linie?« »Okay«, sie nickte. Das Bild des sich langsam durchscheuenden Firnis finde ich gut. Sollte Affekthandlung von sich einfach entschleichenden Handlungen abgrenzen. Du, das habe ich tatsächlich verstanden. Ach, Marlene. Aber noch einmal, warum begehst du keinen Bankraub? Sie blies einen Stoß Luft hörbar aus. Es klang unwillig und unbestimmt wie ein akustisches Schulterheben. Zu viel Schiss, wahrscheinlich genau das. Ich glaube nicht an das perfekte Ding, da läuft immer was aus dem Ruder. Und du? Ich glaube nicht, dass ein erfolgreicher Bankraub, also der Besitz von Geld, wirklich etwas verändern würde. Ich wäre immer noch ich mit all meinen Problemen und da würde mir Geld nicht im ausreichenden Maße helfen. Außerdem glaube ich, dass das moralische Defizit, das ich einginge, bei mir wirken würde, auch wenn ich das gegenüber dem moralischen Verhalten des Banken an den Tag lege, lustig finde. Und das gilt dann auch für die anderen Arten, über die Linie zu gehen, fragte sie. Die Frage ist, erzielt man den erhofften persönlichen Vorteil tatsächlich? Da liegt mein Zweifel. Wenn mit dem über die Linie gehen, wie du es genannt hast, überhaupt ein persönlicher Vorteil verbunden gewesen ist, sagte sie nachdenklich. Gut, stimmt. Normalerweise würde ich davon ausgehen, dass das so ist. Der Vorteil könnte aber auch, du hast recht, ein weitergereichter sein, das aus moralischen und persönlichen Gründen. Und unter Inkaufnahme eigener Nachteile, wie Gefängnis oder Ächtung, sagte sie. Ich hätte noch Dummheit, Feigheit, Eigennutz als Gründe für Taten, sagte Juli C. Ich weiß, sagte sie wieder mit leicht gereiztem Ton. Hier war er sich nicht sicher, ob ihre Gereiztheit seinem Hinweis auf die Autoren galt oder ihrer kontroversen Diskussion des Romans. Spielen wir die einmal durch, sagte er. Er wartete kurz, ob sich Marlene mit abfälligen Bemerkungen zum Ansatz eines spielerischen Verhältnisses zur Welt in Stellung bringen würde, aber sie schwieg. Erstaunlicherweise. Eigennutz, sagte er, wäre der persönliche Vorteil, den hatten wir. Dummheit, beispielsweise, weil man glaubt, nicht erwischt zu werden oder weil man die Folgen seines Handelns nicht ausreichend bedacht hat. Feigheit, vielleicht, weil man sich Druck beugt und macht oder mitmacht, so die Richtung. Dann wäre es bei mir höchstens Feigheit. Es klang nicht so, als wäre sie davon restlos überzeugt und ein Seitenblick zeigte ihm, dass auch ihr Gesichtsausdruck noch nicht auf der Höhe der Aussage war. Sie klappte den Block zu. Du glaubst also nicht, dass Strafe abschreckt, gesellschaftliche Ächtung oder so etwas? Auch, schreckt auch ab. Das Risiko, erwischt zu werden, die vorweggenommene Angst, hinterher noch erwischt zu werden, der dir ständig im Nacken sitzende Begleiter, nun ja, keinen Fehler zu machen. Aber wer vom perfekten Coup träumt, schließt dieses Jahr zunächst einmal aus. Die alte Wette gegen den Teufel ist doch zu schaffen, sagte sie und schaute zu ihm herüber. Auch der Teufel wettet, das sollte man nicht vergessen, sagte er. Bei mir wäre es aber eher so, im Reich der Sehnsucht hat der Teufel ein Schloss. Das passt zu dir. Er überholte einen Schwertransporter mit einem Rotorblatt für eine Windkraftanlage und ordnete sich wieder rechts ein. Sie hatten Zeit, es bestand kein Grund zu rasen. Marlene schwieg, rutschte unruhig auf dem Sitz hin und her, überschlug die Beine wiederholt von links nach rechts und zurück. Was war ihr Reich der Sehnsucht? Und wer oder was saß darin und nagte? Sie hielt immer noch ihren Spiralblock auf dem Schoß fest, wie ein kleines zu beschützendes Tier. Notizen machen, Fakten sammeln, Wissen generieren, Argumentationsketten durchschauen und eigene bilden, Wahrheit suchen und Wahrheit produzieren und dafür Anerkennung bekommen. Das war zumindest eines ihrer Sehnsuchtsziele. Was wusste er mehr? Was dachte sie? Wirklich interessante Frage, die du da aufgeworfen hast, sagte sie. Nehmen wir an, Benson oder Kopf sind über eine Linie gegangen. Aus Dummheit, aus Feigheit, aus Eigennutz, aus einer Notsituation heraus, finanzieller Art oder Erpressung oder aus welchen persönlichen Motiven? An ein langsames Durchscheuern des gesellschaftlichen Firnis glaube ich bei Benson nicht. Und bei Kopf wird man sehen. Geld? Benson hat auf deine Frage im Interview geantwortet, dass materielle Sicherheit nichts sei, was einen davon abhalten würde, etwas Verbotenes, Ungesetzliches zu tun. Sie wechselte das übergeschlagene Bein erneut, strich sich den Rock glatt, blätterte wie ziellos in ihren Notizen. Dennoch glaube ich bei ihm nicht an dieses Motiv, sagte sie. Ja, ich weiß, dass du mich jetzt gleich auf Glauben festnagelst, aber ich glaube es eben nicht. Bei Kopf, keine Ahnung. Und was für uns das Wesentliche ist, wir haben nichts als Verdachtsmomente. Wir können ein bisschen dumm tun und fallgezielt auf Missbrauchsmöglichkeiten hinweisen, mehr aber auch nicht. Vielleicht wird man ja nervös. Richtig. Beweisen können wir nichts. Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Lediglich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ihre Stimme klang nach Angriffsmodus. Aber in die Richtung sollten wir gehen. Auch die Verbindung zu Benson aufzeigen, so. Ja, so ist er, der Kästenkopf, sagte mir vor kurzem im Interview ihr Schulfreund Just Benson. Sie hatte es überbetont zwischen arrogant und ironisch lauerndem Unterton gesagt. So ähnlich, ganz sicher, sagte er lachend. Sie sah von ihrem Block auf, klemmte sich eine Strähne hinter das Ohr, blickte zu ihm hinüber. Na dann, so ähnlich. Sie grinste zum ersten Mal vergnügt. Also noch einmal. Als Interviewanlass haben wir das Thema Verbraucherschutz, Lebensmittelkontrolle und hier die Rolle der Wissenschaft. Da werden wir von uns aus den Ansatz der Gesetzgebung im Verhältnis von Verbraucher und Produzent in Deutschland bzw. der Europäischen Union einbringen. Deine Spielwiese, sagt er und redet die Musik leiser. Genau. Die Kontrollen der Labore laufen übrigens eher lax. Da kommt einer vom Amt, schaut sich die Protokolle an und lässt sich stichpunktartig die ein oder andere Probe zu dem Eintrag zeigen. Ob die dem entspricht, kann er gar nicht beurteilen. Klingt nach lückenloser Laxheit, sagt er grinsend. Zumindest scheint man Missbrauch für eher unwahrscheinlich zu halten, sagte sie. Professor Kopf ist übrigens auch für den Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie beratend tätig gewesen. Das habe ich gestern noch gefunden. Und, was heißt das? Fragte er, ohne den Blick von der Fahrbahn zu nehmen. Erst einmal nur, dass unser Mann ganz gut nach allen Seiten vernetzt ist. Bleibt es bei der Vorgehensweise hinsichtlich des genmanipulierten Toxoplasma gondii oder hast du es dir anders überlegt? Wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass es eine Manipulation bei UNU gibt und dass diese im Zusammenhang mit der Promotion von Frau Abelberg steht, dann sollten wir daran, so wie besprochen. Und etwa nicht? Doch. Wie heißt nun mal die Variante, die süchtig nach salzig und fettig macht? H-O-X-O. Ich finde, Hoxo klingt besser. Ja, ich werde es gegen Herrn Kopf sachlich richtig verwenden. Was ich mich frage, ist, ob wir das durchkriegen. Wie schätzt du Drossenbach ein? Was durchkriegen? Eine Untersuchung von Proben, von UNO-Produkten? Bei der Faktenlage zum jetzigen Zeitpunkt wohl kaum. Andererseits, da sollten wir nach dem Interview nochmal überlegen. Wenn etwas dran ist an unserer Vermutung, ist das eine Titelstory, so viel ist klar. Es klang, als wäre sie dabei, sich den Köder einzuverleiben. Wir könnten aber auch derart auf die Fresse fallen, dass wir erst einmal kein Bein mehr an Deck kriegen, sagte er ruhig. Er meinte es ernst. Es war ein Konstrukt, bei dem die Mosaiksteinchen passten. Mehr aber auch nicht. Trat man ein paar Schritte zurück, konnte das Bild reine Abstraktion sein und kein naturalistisches Skandalgemälde. Marlene war ihm zu angefixt. Sie schwieg. Als er zu ihr rübersah, lächelte sie versunken in ihren Spiralblock. »Halten wir uns an die Fakten«, sagte er. »Gib nochmal die Daten zur Person.« »Okay.« Sie blätterte zurück. Kästenkopf, 55 und damit der gleiche Jahrgang wie Benson. Geschieden, wie Benson zwei Töchter, Zwillinge. Studiert hatte er in Bonn und Wageningen in den Niederlanden. Letztere belegt im Ranking für Agrarwissenschaft konstant den Spitzenplatz in Europa bzw. weltweit. Promoviert hat er über Bakteriophagen. Was sind das nun wieder für Viecher? Fragte er. Vereinfacht gesagt sind es Viren, die darauf spezialisiert sind, Bakterien als Wirtszellen zur eigenen Vermehrung zu nutzen. Ah, sieh an, das Prinzip kennen wir doch irgendwoher. Ja. Hier geht es aber darum, dass man dem Virus die Gene entnimmt, mit denen es den Organismus angreift und dafür solche einsetzt, die etwas bewirken, also produzieren, was man möchte. Insulin zum Beispiel. Okay, das Ding wird umgepolt. Habilitiert hat er über die Kompetenzen von Bakterien. Und welche Kompetenzen sind das? Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit von Zellen, frei vorhandene DNA aufzunehmen. Einige Bakterien besitzen die Kompetenz in Form von Genen, die DNA erkennen, aufnehmen und durch Rekombination in das Genom einbauen können. Kopf scheint mir ein Spezialist für feindliche Übernahme durch Einschmuggeln und Umpolen zu sein. Er schaltete einen Gang zurück und setzte zum Überholen an. Wie weit das geht, werden wir sehen, sagte sie. Seine Veröffentlichungen sind jedenfalls zu diesen Themen, fuhr Marlene fort, während sie ihren Spiralblock durchblätterte. Forschungsschwerpunkt in der letzten Zeit scheint allerdings die gezielte Manipulation von Genabschnitten zu sein, die jeweils für bestimmte Eigenschaften im Sinne der Optimierung der Tierzucht stehen. Er schüttelte den Kopf. Klingt alles nach einem Hacker im Genreich. Kopf sitzt auch noch im Beirat des Forschungskreises der Ernährungsindustrie FEI und ist beratend tätig für den Bundesverband der deutschen Fleischwarenindustrie. Ja, letzteres hatte ich ja schon gesagt. Tatsächlich gut vernetzt, unser Mann. Welchen Platz nimmt Kiel eigentlich ein im Ranking der Unis? Für Agrar? Warte, habe ich auch. Sie blätterte vor. Hier, Platz 5 in Deutschland, steht also nicht so sehr im Mittelpunkt. Willst du noch auf die Kooperationsvereinbarung zwischen der Christian-Albrechts-Universität und dem Max-Rubner-Institut eingehen? Fragte er. Sofern er das nicht von selbst ins Spiel bringt, na, das ist klar. Meiner Meinung nach eröffnet uns das die Gelegenheit, auf die Rolle der Wissenschaft, Grundlagenforschung, den Nutzen von Ethik und die Produktion von Lebensmitteln einzugehen. Und dafür wird es Anlässe genug geben. Stimmt auch wieder. Der Abzweiger Blumenthal, 2000 Meter, wurde angezeigt. Hier musst du runter, sagte sie. Gut, dass ich das nicht gesagt habe, sagte Arndt, lächelte sie an. Er setzte den Blinker, der ihr im Außenspiegel zuzwinkerte, und bog von der A7 ab in Richtung Kiel. Sag nochmal die technische Seite, sagte er, nachdem sie die A7 verlassen hatten. Was meinst du? Die gentechnischen Verfahren? Ja. Pflanze und Tier, da fangen die Unterschiede schon mal an. Oh, Pflanze, nur kurz, das reicht mir. Erstens stellst du bei dem Thema die Fragen und zweitens interessiert uns ja vor allem unser manipulierter Parasit. Okay. Sie schlug ein paar Seiten zurück. Mutagenese heißt das Stichwort. Durch UV-Bestrahlung oder chemische Prozesse versucht man, Mutationen im Erbgut auszulösen und schaut dann, was daraus geworden ist. Ergeben sich gewünschte Eigenschaften, kreuzt man die in bestehende Sorten ein. Der Königsweg aber scheint Genome-Editing zu sein. Da komme ich gleich nochmal bei den Tieren drauf zurück. Hier produziert man künstliche Enzyme mit der Eigenschaft, den DNA-Strang gezielt aufschneiden zu können. Für solche Fälle hält der Organismus ein eigenes Reparaturprogramm bereit. Das macht man sich nun wiederum zu nutzen, indem man hier Gene einbaut oder wegfallen lässt, was im Effekt ein An- oder Ausschalten von Eigenschaften gleichkommt. Spannenderweise gelten die hierunter subsumierten Methoden nicht richtig als Gentechnik. Wieso das? Weil man keine fremden Gene einbringt. Tricky. Das Verfahren selbst ist eigentlich Gentechnik, die Pflanze aber nicht. Dabei ist auch hier kein Mensch, welche Auswirkungen die neue Pflanze hat, richtig? Richtig. Was bei der Gentechnik also zu strikten Auflagen führt, ist hier plötzlich egal. Es gibt keine teuren Zulassungsverfahren, man kann solche Mutationszüchtungen ohne weiteres einsetzen. Zumindest in den USA und China, nicht in Kanada. Hier gilt das Gleiche wie für gentechnisch veränderte Pflanzen. Konsequent. Und in der EU? Man berät noch und ist sich entsprechend uneins. Befürworter waren davor, sich international abzukoppeln für den Fall, dass hier restriktive Maßnahmen ergriffen werden, sagte sie. Klar. Das hätte zur Folge, dass die USA oder China dann bessere und kostengünstigere Produkte produzieren, als natürlich von Firmen lizenziert, wie beim Saatgut heute schon auch. Und andererseits das Zeugs wegen der Gentechnikverordnung nicht in die EU importiert werden darf. Die Frage ist schlicht, wie bewertet man das Risiko? Sie strich sich durchs Haar. Das läuft auf einen Expertenstreit hinaus und das kennen wir. Die einen sagen so, die anderen so. Natürlich sind alle gänzlich unabhängig und nur ihrem Gewissen verpflichtet. Na. Marlene nickte, blätterte eine Seite vor. Mal sehen, was uns Herr Kopf dazu beiträgt. Okay. Verstanden, halbwegs zumindest. Er grinnte kurz zu ihr rüber, aber Marlene war ganz in ihrem Spiralblock versunken. Jetzt zu den Tieren, sagte sie. Gentechnische Verfahren, da haben wir zunächst einmal die Mikroinjektion. Läuft per Kanüle unter dem Mikroskop. In die bereits gebildete Eizelle, in der sich aber der männliche und der weibliche Kern noch nicht verschmolzen haben, wird in eine der beiden Kerne die fremde DNA gespritzt. Unter Mikroskop. Also muss man die Zelle vorher entnommen haben und sie hinterher wieder einpflanzen? Ja, sicher. Beim Verschmelzen der beiden Stränge, du erinnerst dich an deinen Biounterricht, wird die Doppelhelix, die in den beiden unverschmolzenen Kernen aufgesplittet als unvollständiger Strang vorliegt, aus männlich-weiblich neu kombiniert. Und dabei wird dann auch die fremde DNA mitkopiert? Genau. Allerdings ist der Ort, wo diese sitzt, zufällig. Das bedingt, dass Tiere mit den gewünschten Merkmalen ebenso zufällig auftreten und damit nicht effektiv produziert werden können. Auch vererbt sich das neue Merkmal durch die wiederum zufällige Kombination von weiblichen und männlichen Genen wieder zufällig. Deshalb wird auf das Klonen zurückgegriffen. Ah, scharf Dolly lässt grüßen. Effektiver ist die Methode des somatischen Kerntransfers. Man produziert einen Kern mit dem gewünschten genetischen Material und bringt diesen dann in die noch nicht verschmolzene Eizelle, mit dem entscheidenden Unterschied, dass man den darin enthaltenen Kern bereits entfernt hat. Oh, also ein trojanisches Pferd mit Inhalt. Und was heißt hier effektiver, wie in Troja? Liegt bei 2-20%, insofern kann klappen, muss aber nicht. Wenn du gewinnst, ist dir die Wahrscheinlichkeit egal. Naja, sagte sie. Trojaner passt aber ganz gut, denn es gibt auch hier noch die Variante mit manipulierten Bakterien und Viren, die zum Transport von Genmaterial genutzt werden. Aber zunächst musst du kapiert haben, wie es auf dem klassischen Schlachtfeld zugeht. Wer kämpft gegen wen? Viren gegen Bakterien. David gegen Goliath. Aber nur im Sinne von klein gegen groß, ohne jede moralische Komponente. Klar, und Steinschleudern sind auch nicht im Einsatz, er grinste. Das Mittel eindringen und von innen lenken und zerstören ist mindestens so alt, sagte sie ernst. Erklär mir mal die Unterschiede im Aufbau. Bakterien sind Lebewesen. Sie haben eine Zellwand, DNA, Ribosomen und so weiter und können sich durch Zellteilung selbst vermehren und sie haben einen Stoffwechsel, deren Produkte beispielsweise krank machen können. Viren sind weit weniger komplex. Sie bestehen nur aus dem Erdgut selbst, das von Proteinen umhüllt ist, dem sogenannten Kapsid. Sie benötigen zur Vermehrung einen Zwischenwirt, in den sie ihre Erbinformation einschleusen. Die alte Variante des Kuckuckseis. Nur, dass der Wirt sich nicht ausbrütet, sondern quasi selbst herstellt. Gegen Bakterien helfen in der Regel Antibiotika, richtig? Fragte er. Ja. Sie zerstören beispielsweise die anders aufgebaute Zellwand oder verhindern die Vermehrung. Bei Viren funktioniert das nicht. Dann müsste man hier die Proteinhülle angreifen oder das Eindringen in die Zelle des Wirtes verhindern. Korrekt. Oder das eingeschleusene Erbgut direkt angehen. Und da sind einige Viren sehr komplex aufgebaut sind oder ihre Erscheinungsform ändern können, sind sie schwer zu bekämpfen, Beispiel HIV. Und das Verhalten der Viren, in Lebewesen bzw. in deren Zellen eindringen zu können, nutzt man nun gezielt aus, richtig? Yes. Und hier kommen wir zur bahnbrechenden Arbeit von Emmanuel Carpentier und Jennifer Doudna, 2012 veröffentlicht und damit zum Genome Editing zur Genomchirurgie. Dir Streptococcus pyogenes was? Klingt klar nach Krankheit. Streptokokken, Mandelentzündung oder so? Nicht falsch. Es gibt diverse Unterarten. Einige erzeugen Krankheiten, insofern Volltreffer. Pyogenes kann auch noch Scharlach. Andere sind ganz natürlich in der Darmflora tätig, werden zur Herstellung von Silage oder Sauermilchprodukten genutzt und so weiter. Okay, ganz natürlich, ist ziemlich ambivalent, findest du nicht? Ist ja letztendlich alles. Ich bin immer noch beim Genome-Editing. Emmanuel Charpentier und Jennifer Doudna haben herausgefunden, dass Streptococcus pyogenes ein Abwehrsystem gegen feindliche Viren besitzt. Eine Bakterie hat ein Abwehrsystem gegen Viren etabliert? Okay, wie geht das? Die Formel heißt CRISPR-Cas9. Bitte? Ich erkläre es dir. DNA weiß heute quasi jeder, so wird es auch einmal mit CRISPR und Cas9 sein. Cas9 ist die Bezeichnung für ein Molekül, das als Schere funktioniert. Dieses liegt links und rechts an einer Molekülsequenz, dem CRISPR, das eine exakte Kopie des Abschnittes darstellt, der ausgeschnitten werden soll. Moment, das Bakterium verfügt über einen DNA-Abschnitt, der dem eines eindringenden Feindes entspricht? Korrekt. Und baut an diesem Abschnitt links und rechts eine Schere und geht damit auf den Feind los. So in der Art, alle, die eine rote Uniform tragen, die zerstückeln wir. Genau so, sagte sie. Dass das Bakterium über eine Kopie des Feindes verfügt, wird als eine Art Erfahrungsspeicher beschrieben, den es in seine eigene DNA aufgenommen hat. Und diese Erkenntnis nutzt man nun gezielt, indem man an selbstdesignte DNA-Abschnitte links und rechts eine Schere baut und sie entsprechend punktgenau auf einem DNA-Strang loslässt. Das heißt, ich kann mit diesem Werkzeug jeden beliebigen DNA-Abschnitt rausschneiden und auch einsetzen? Fragte Herr Stone. Korrekt. Und was macht der kaputte DNA-Strang? Der schließt sich wieder über Reparaturmechanismen. Vorher können aber, genau wie du sagst, eben auch neue Abschnitte an diese Stelle eingefügt werden. Damit ist everything possible. Korrekt. Hast du eigentlich auch noch ein anderes Wort für korrekt im Repertoire? Er sah zu ihm hinüber, hoffte, dass sein spontaner Einwurf ihm nicht um die Ohren flog, aber ihr Blick spiegelt Überraschung, als wäre es ihr selbst gar nicht aufgefallen, und das konnte sogar gut sein. Kam Marlene doch zeitweise in eine Art Faktentrance, in dem sie nur noch anführte, auflistete und abhakte. Aber gut, sagte er, das war dann nichts weiter als eine Revolution, die keinen Stein auf dem anderen ließ. Und der Einstieg in das Genome-Editing. Und über die Analyse des Streptococcus pyogenes war es nun möglich, eine solche Genschere nachzubasteln, den Sucher auf beliebige Zellen in einem Genom einzustellen und die Schere anzusetzen. Und wie ist man überhaupt darauf gekommen, dass das Bakterium solche Kopien einer Feinde in sich trägt? Das Stichwort heißt Palindrom. Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken, von vorne wie von hinten, A-N-N-A, sang A. Ein bisschen anspruchsvoller sind Reliefpfeiler und Rezina-Kanister. Rezina-Kanister funktioniert auch von hinten gelesen, den kannte ich noch nicht. Man entdeckte, dass einige Genabschnitte, also Kombination von Adenin, Cytonin, Guanin und Thymin, wie ein Palindrom lesbar sind, und man fand heraus, dass diese von feindlichen Viren stammen, die in die DNA des Bakteriums integriert wurden und wie eine gespeicherte Erinnerung an den Feind funktionieren. Wow. Und dann, wie du es beschrieben hast, dringt ein solches Virus in das Bakterium ein, wird dessen DNA analysiert, ergibt sich eine Übereinstimmung mit der gespeicherten Information, wird die Schere angesetzt und der Feind zerstückelt. So, schnipp, schnapp. So. CRISP steht übrigens für, warte, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, sagte sie. Na dann. Soweit die Grundlagenforschung, und nun kommt der Markt und will verdienen und sichert sich sein Wissen über Patentrechte. Korrekt? Er grinste versöhnlich. Wie immer. Korrekt. Vom Startup bis zum Pharma-Riesen sind alle dabei. Klondike. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of Sacramento. Klingt alles nach einem gut gefüllten Werkzeugkasten. Ein Schwerpunkt der Forschung ist es, genau diesen zu erweitern und zu verfeinern, sagte sie. Und Genome Editing ist der Königsweg. Elegant, einfach, vergleichsweise billig. Und da keine artfremde DNA eingebaut, versucht man zu behaupten, die Methode sei quasi gentechnikfrei. Verstehe. Man weiß zwar nicht, wie zielgenau das Ergebnis der Scherenschnitter mit den Plänen hierzu übereinstimmt oder welche Auswirkungen damit noch verbunden sind. Gegebenenfalls kommt der Sensenmann persönlich, aber das wäre in jedem Fall natürlich und so gesehen einfach Pech. So die Richtung. Und nebenbei, Carpentier und Dudner waren nur zur rechten Zeit am richtigen Ort. Andere Forschergruppen waren ebenfalls am Thema dran. Virginius Sixenys mit seinem Team hatte einfach Pech, dass die Fachzeitschrift Cell seinen eingereichten Artikel nicht annahm, er diesen dann erst nach den beiden Frauen veröffentlichen konnte. Es war für ihn nicht eindeutig, ob Marlene auf der Seite der Frauen stand, die es geschafft hatten, oder die Ungerechtigkeit anklagte. Okay, sagte er. Schauen wir mal, wohin sich das Gespräch mit Professor Kopf dann wirklich bewegt. Gelegenheiten, über die Methoden auf Hoxo zu kommen, gibt es offenbar wie Sand am Meer. Er drosselte die Geschwindigkeit und ignorierte die angebotene Abzweigung nach Eckernförde oder Lübeck. Hast du eigentlich kein Navigationsgerät? Fragte Marlene. Doch, ein Handy brauche ich aber heute nicht. Du kennst dich in Kiel aus? Ich hatte mal eine Freundin, die hat hier studiert. Er grinste sie an, während Marlene die Augen verdrehte nach dem Motto, ich hätte es wissen müssen. Sie hatte zudem einen 470er. Das ist schon großartig, auf der Förde zu segeln. Ein Wahnsinnsrevier. Zudem? Fragte sie. Er kuppelte aus, wechselte die Spur und ordnete sich vor der Ampel links ein. Aber stimmt schon. Die Lage am Wasser fand ich auch immer toll. Eine meiner Großmütter lebte in Kiel, Oma Kiel, die Mutter meines Vaters. Er bog in den Westring ein. Den ganz durch, dann sind wir schon da, sagte er. Ach, wirklich? Er unterdrückte eine Antwort auf ihre ironiegetränkte, gespielte Verblüffung. Das führte zu nichts oder nur zu weiteren sinnlosen Diskussionen. Das war einfach ein Punkt, an dem sie nicht zueinander kamen.